NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
25. Januar 2005. Der Todestag des amerikanischen Architekten Philip Johnson.
Es gibt für mein Leben nur einen Grund, die Kunst. Nichts anderes macht mir Spaß, nichts anderes stellt mich zufrieden. Ich habe ganz bestimmte architektonische, künstlerische, skulpturale Ideen im Kopf und die muss ich bauen.
Er war in seiner Generation der berühmteste amerikanische Architekt. Er war der erste Gewinner des Pritzker-Preises, des Nobelpreises der Architektur. Fast jede größere Stadt in den USA hat einen Philip Johnson. Einige von ihnen sind wundervoll und andere sind nicht ganz so toll.
Er war gleichzeitig der Elder Statesman und der Bad Boy der amerikanischen Architektur. Er machte Sachen, die schockiert haben, aber mit großer Ernsthaftigkeit, so dass es nicht möglich war, das Ganze als bloßen Trick abzutun oder als Witz.
Es boomt die Wirtschaft eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, ganz besonders stark dann die 70er, 80er. Die Firmen wollen neue große Bürobauten haben, die sie auch nach außen repräsentieren. Und sie wollen ein modernes Gebäude, aber gleichzeitig wollen sie auch eine Wiedererkennbarkeit und Alleinstellungsmerkmale. Und das begreift Philip Johnson, glaube ich, mehr als die anderen Kollegen, dass es nicht nur darum geht, die Glasfassade vielleicht grün oder bronze oder goldfarben einzufärben, sondern dass man auch über die Form diese Signifikanz herstellen kann. Da haben die Investoren, gerade die Firmenbesitzer begriffen, oh, der Philip Johnson, der liefert uns effiziente Gebäude, dass das wie eine Ikone wird. Das war, glaube ich, der Riesenerfolg, warum er dann nachher auch Dutzende solche neuen Firmenhochhäuser bauen konnte.
Der Schweizer Architekturjournalist Jörg Himmelreich über den amerikanischen Architekten Philip Johnson, der am 25. Januar 2005, heute vor 15 Jahren, gestorben ist. Johnson war einer der ganz großen amerikanischen Architekten und auch ein bedeutender Theoretiker und Vermittler der Architektur. Und nicht zuletzt ein schillernder Exzentriker, der, ausgestattet mit einem beträchtlichen Erbe, machte, was immer ihm in den Sinn kam, so wahnsinnig es auch erschien.
Schwierig ist er natürlich als Figur, weil er eine nationalsozialistische Partei in den USA etablieren wollte. Das ist natürlich so ein krasses Thema, dass man sagen könnte, allein deshalb könnte er für mich jetzt eine No-Go-Person sein, mit der ich mich gar nicht beschäftigen möchte. Aber es führt dann eben auch gleich wieder kein Weg an ihm vorbei, weil er extrem viele Inputs geliefert hat für die Architektur und für den Architekturdiskurs.
Zum Beispiel zu dem, was wir heute, auch durch Philip Johnson, als Postmoderne verstehen. Das freie Spiel mit Zitaten und Traditionen unterschiedlicher Epochen, mit historischen Formen und mit Ironie. Wie das Werk Philip Johnsons ist auch die Person uneindeutig, wechselhaft, ambivalent, inszeniert. Der amerikanische Architekturhistoriker Mark Lamster hat eine Biografie Philip Johnsons veröffentlicht, die auch diese Seiten beleuchtet. In einem Vortrag an der New Yorker School of Visual Arts beschrieb er Johnson so.
Er war sehr unsicher. Er wusste nicht genau, wer er war. Er hatte eine bipolare Störung und fand als junger Mann heraus, dass er schwul war, in einer Zeit, in der das absolut inakzeptabel war. Es gab immer mehrere Johnsons, den hochgestimmten Johnson und den depressiven Johnson, den öffentlichen heterosexuellen Johnson und den privaten schwulen Johnson. Und wenn wir an den Johnson als Architekten denken, der war jemand, der von Stil zu Stil sprang, der vom Wind der Moden getrieben wurde. Das alles musste er irgendwie in eine einzige Person kriegen. Es gab immer mehrere Johnsons.
Das ist wirklich ein junger Mann, der sich leisten kann, verschiedene Dinge auszuprobieren. Der hört Vorlesungen der Philosophie, der interessiert sich für Kunst und Architektur.
Und der schließlich Alfred Barr kennenlernt, den damals designierten Direktor des New Yorker Museum of Modern Art, der ihn mit moderner Kunst und Architektur vertraut macht und ihm eine Reise nach Deutschland empfiehlt. Dort besucht er die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung, wo moderne Architekten wie Le Corbusier, Walter Gropius und Jakobus Johannes Uth idealtypische Wohnhäuser in strahlendem Weiß gebaut haben. Weitere Stationen sind das Bauhaus in Dessau, wo er Ludwig Mies van der Rohe kennenlernt, und Berlin. Das ist auch die Stadt, in der seine Begeisterung für den Faschismus geweckt wird.
wenn man den Nationalsozialismus reflektiert, fragt man sich ja immer, ja, warum haben die Leute sich davon begeistern lassen? Und da ist er ja kein Einzelfall, da gibt es ja massig Figuren auch aus der Kultur der Zeit. Philip Johnson hat es nachträglich mit seiner Homosexualität und einer ganz banalen erotischen Begeisterung für die flotten Uniformen begründet. Er entschuldigt sich mehrfach dafür, aber ich höre eigentlich nichts von ihm in den Interviews, die ich gesehen habe, dass mich das nachvollziehen lässt.
Viele deutsche Architekten, auch Bauhausgründer Walter Gropius, hofften auf Aufträge der Nationalsozialisten. Vielleicht sogar darauf, dass die moderne Architektur sich mit deren Hilfe durchsetzen ließe. Jörg Himmelreich sieht da auch ideologisch durchaus Parallelen.
Die Vorstellung von einer Rationalität und einer Effizienz, die ja in der modernen Architektur drin ist, das ist natürlich auch der Kern des Nationalsozialismus, der das einfach auf den Menschen übertragen hat. Und das sind ähnliche Ideologien, die wir aber nachher wie getrennt haben.
Philip Johnson engagiert sich bis zum Kriegseintritt der USA 1941 nicht nur in rechten amerikanischen Bewegungen, sondern auch für die moderne Architektur. An Alfred Barrs neuem Museum of Modern Art kuratiert er die heute berühmte Ausstellung International Style, mit der die Ideen der europäischen Moderne in Amerika populär wurden.
Er war einer der ersten, der beobachtet hat, dass diese frühe Moderne sich sehr rasch an allen Orten durchsetzt und diese Prinzipien von Effizienz und industrieller Fabrikation, von Architektur und auch die Vorstellung vom offenen Raum, vom fließenden Grundriss, das sind Dinge, die natürlich bis heute gültig sind und zu Großteil auch die Architektur nach diesen Prinzipien erstellt wird.
Aber Philip Johnson war es nicht genug, Architektur nur zu beobachten und zu bewerten.
Ich war nicht zufrieden damit, Kritiker zu sein. Ich war hoffnungslos. Nichts passierte. Ich wusste nicht, wie es in meinem Leben weitergehen sollte. Irgendwas Kreatives musste passieren. Entweder musste ich die Welt reformieren, wenigstens aber meine Finger in irgendwas stecken. Man kann doch nicht rumsitzen und Artikel über tote Architekten schreiben.
Nachdem er Politiker werden wollte, diese faschistische Partei in den USA etablieren, das ging er dann in die Hose und gerade natürlich dadurch, dass die USA in den Krieg eingetreten ist mit dem Deutschen Reich, gab es natürlich auch keine Sympathien mehr. Er hat einfach eine neue Karriere aufbauen müssen und ich glaube, dann hat er das Zweitbeste gewählt, was ihn interessiert hat. Aber es ist eigentlich wirklich die Second Choice.
Und die wird sehr erfolgreich. Nach einem zweiten Studium bei den emigrierten Bauhausgrößen Walter Gropius und Marcel Breuer in Harvard begann Philip Johnson, Einfamilienhäuser zu bauen. Nicht ganz unähnlich denen des ebenfalls emigrierten letzten Bauhausdirektors Ludwig Mies van der Rohe. Ihm hatte er mit einer großen Ausstellung im MoMA in den USA zum Durchbruch verholfen. Und ihn verehrte er wie keinen anderen.
Er hat dann verschiedene Klienten, die ihm dann Villenbauten geben. Die ähneln sich, das sind dann oft massive Kuben, auf denen dann nochmal ein zweiter Glaskubus drauf sitzt, irgendwie überkragt, schwebt.
Es sind einige der schönsten Häuser, die er in dieser frühen Phase, in den 50ern, in der Art von Mies van der Rohe gebaut hat, meist in den New Yorker Vororten. Keines aber so perfekt wie das Glashaus, das er für sich selbst gebaut hat.
Das Glashaus reduziert Architektur auf 4 von Stützen gehaltene Glaswände und ein Dach. Nur das Badezimmer ist ummauert. So setzt Johnson im eigenen Haus, früher als Mies van der Rohe selbst, dessen Prinzip des fließenden Raums konsequent um, was ihm der berühmte Kollege ziemlich übel genommen hat. Auch sonst orientiert sich Johnson in dieser Phase an Mies van der Rohe und dessen Verbindung von klaren, rechtwinkligen Formen und edlen Materialien. Die Kunsthalle Bielefeld aus dem Jahr 1968 ist ein modernes Schmuckkästchen auf quadratischem Grundriss, zusammengesetzt aus roten Sandsteinplatten. Eine Museumsskulptur.
Er merkt aber auch, er hat wie so ein Problem, an die großen Investoren ranzukommen. Und er spannt dann später mit John Berge zusammen. Das ist ein Architekt, der kennt die Investoren, dieses Big Business, der kennt deren Sprache. Und erst als die zwei dann zusammenspannen, dann startet eigentlich Philip Johnson, ist richtig durch.
Und baut zusammen mit John Berge dutzende Bürotürme für die boomende amerikanische Wirtschaft. Überall in Amerika, vor allem aber in New York, wo er auch den Trump Hotel Tower baut.
Johnson und Trump waren wie füreinander gemacht. Sie waren beide Meister im Verkaufen. Aber die Beziehung war auch zum Scheitern verurteilt. Johnson nannte Trump vulgär und Trump Johnson eine Primadonna. Und wahrscheinlich hatten beide recht. In den 70ern bekommt er wirklich Präsenz. Er wird zum öffentlichen Gesicht der amerikanischen Architektur. Er ist auf dem Titel des Time Magazine, in der Hand ein Modell für seinen AT&T-Turm mit diesem Chippendale-Operdach. Das fanden viele Architekten überhaupt nicht lustig. Sie verachteten ihn, weil er öffentlich sagte, ich bin eine Hure, ich baue für jeden, der mich bezahlt.
Der Turm für die amerikanische Telefongesellschaft AT&T bricht 1985 radikal mit allem, was in den 80ern im Hochhausbau üblich war. Genau wie 25 Jahre zuvor das Seagram Building, an dem Johnson und Mies van der Rohe zusammenarbeiteten. Mit dem Seagram Building, dem ersten Hochhaus allein aus Stahl und Glas, das keine historischen Formen mehr nachahmte, setzten die beiden die Moderne in den USA durch. Mit dem AT&T Building holt Johnson nun zum Gegenschlag aus. Mit Stein statt Glas, mit jenem Chippendale-Giebeldach, das wie die Standuhr vom Oper aussieht, und mit einem Eingangsbereich, der an römische Triumphbögen oder Renaissanceportale erinnert. Die Chefs von AT&T sind begeistert. So ein Bürohaus hat sonst niemand. Öffentliche Aufmerksamkeit ist garantiert.
Man muss natürlich auch sagen, dass die moderne Architektur, also die Vorhangsglasfassade, natürlich auch, wenn die dann x-mal wiederholt worden ist weltweit, ist natürlich tatsächlich auch langweilig. Und diese Themen, die greift Philip Johnson eigentlich auf, indem er ein Hochhaus zum ersten Mal wieder gliedert, indem er halt einen Sockel, einen Schaft und einen oberen Abschluss etabliert und indem er auch diese Glasfassade in einzelne Fenster auflöst. Und das sind, glaube ich, Themen, die wirklich ein Defizit in der Moderne waren. Und da beginnt ja das, was wir die Postmoderne nennen, oder man kann auch sagen, eine Kritik der Moderne, wo man sich fragt, kann man da was anders machen?
Was zum Teufel war das? Ist das ernst gemeint? Ist es nicht ernst? Obendrauf sieht es aus wie ein Witz. Unten ist es monumental, da sieht es ernst aus. Es war damals das umstrittenste und meistgehasste Gebäude. Architekten hassten es. Ironischerweise haben sie dann ein paar Jahre später gegen den Abriss protestiert. Das ist die Ikone einer ganzen Bewegung. Und das Ding sagt Postmoderne und es sagt New York.
Nach der Moderne, die Johnson mit seiner Ausstellung nach New York brachte, wird er damit auch eine zentrale Figur der Postmoderne, die mit der Moral und dem Ernst in der Architektur bricht und alles für möglich erklärt.
Mal provoziert er, mal relativiert er, mal stellt er den Architekten als jemand dar, der rein opportunistisch einfach macht, wo er Geld verdient. Im nächsten Moment ist der Architekt für ihn ein Kulturträger, der auch über seine Arbeit die Gesellschaft verändert. Er ist spannend, weil er genau diese Ambivalenzen hat. Und diese Ambivalenzen verbinden ihn dann auch mit der Postmoderne, wo es nicht mehr um diese eine große heroische Narration ging von dem Gehen auf eine glorreiche Zukunft, sondern wo man akzeptiert hat, dass es verschiedene Wahrheiten, verschiedene Sichten auf die Welt gibt. Und das macht ihn, finde ich, auch extrem zu so einer postmodernen Figur, weil es gibt wie verschiedene Lesarten, verschiedene Persönlichkeiten, die von absolut faszinierend bis zu widerlich sind, die in dieser Person zusammenkommen. There is always a void
in the center of a Johnson building. Johnsons Gebäude sind immer offene Räume. Es gibt immer eine Leere in der Mitte des Hauses. Das ist eine Metapher dafür, wer Johnson war. Er brauchte andere, um ihn aufzurichten, aufzuladen. Er brauchte ihre Ideen und dann konnte er ganz wundervoll sein. Aber er war auch verzweifelt und allein und traurig. Am besten zeigt das das Glashaus,
in dem Philip Johnson am 25. Januar 2005 starb.
Denn was ist das Glashaus? Es ist einfach ein leerer Raum, in dem man sitzt und hinausschaut.
Es gibt für mein Leben nur einen Grund, die Kunst. Nichts anderes macht mir Spaß, nichts anderes stellt mich zufrieden. Ich habe ganz bestimmte architektonische, künstlerische, skulpturale Ideen im Kopf und die muss ich bauen. Und der Tod? Der Tod ist zu jeder Zeit eine verflixte Sache. Ich weiß nicht. Man muss es ihm zugestehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Philip Johnson, der am 25. Januar 2005 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.